Ja, liebe Gemeinde hier in Heslingen, meine Augenärztin hat letzte Woche gesagt, Frau Käsmann, es gibt nur noch schlechte Nachrichten. Alle Leute, die hierher kommen, sind deprimiert und schlechter Laune. Ist ja was dran. Corona, Krieg, Inflation, Klimakrise, immer mehr Aggressionen in der Gesellschaft, Straftaten, Flüchtlinge, die keiner haben will und ein frisch gebackener Großvater schickt mir eine Mail, in der heißt es, ich kann mich gar nicht richtig freuen, Frau Käsmann, wir haben es verkackt. Diese Kinder haben doch keine Zukunft mehr mit der Klimakrise. Okay, jetzt könnten wir alle richtig deprimiert sein, nach Hause gehen und ins Kissen schluchzen. Aber Christen können nicht in solchen Denkschleifen hängen bleiben. Ja, wir wissen das und wir befinden uns auch in der Passionszeit. Wir wissen etwas von Leid und Schmerz. Jesus selbst hat das gewusst, hat Verrat erlebt, Folter, ist gestorben. Aber die Geschichte der Christenheit bleibt eben da nicht stehen. Der Karfreitag hat nicht das letzte Wort, nein, sondern Ostern, Auferstehung, weil Gott da ist. God is watching us. Gott guckt schon nach uns, auch wenn wir es manchmal nicht begreifen. Deshalb haben wir Hoffnungen als Christen, wir haben Visionen. Ganz anders könnte die Welt aussehen. Wir könnten anders leben. Ja, könnten wir. Ich weiß, dass Helmut Schmidt mal gesagt haben soll, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Aber kann man eigentlich ohne Vision, ohne Hoffnung, dass es anders sein könnte, leben? Dorothee Sölle, eine Theologin, die nicht überall beliebt war, ist vor 20 Jahren gestorben. Sie hat mal ein Buch geschrieben mit dem Titel »Ein Volk ohne Visionen geht zugrunde«. Und ich denke, da ist was dran. Dorothee Sölle hat provoziert, sie hat 1969 gesagt auf dem Kirchentag, die Christen sollten Abschied nehmen von einer Papa wird's schon richten Theologie. Sie sollten eine Haltung einnehmen, in der sie nicht die Verantwortung für ihr Leben an Gott abschieben, sondern sie selbst übernehmen. Ich denke, wir können heute für unsere Gesellschaft sagen, dass viele so ein Lied wie von Bette Midler, God is watching us, sagen würden. Brauchen wir das noch? Ja, Gott wird ins Abseits gedrängt. Gott hat doch nichts mehr zu sagen in unserem Land. Wir sind inzwischen, haben wir eben gesagt, unter die 50%-Marke gefallen. Wir brauchen Gott nicht, sagen viele, wozu denn? Und Gott braucht mich auch nicht beobachten, ich mache das selber mit meinem Leben klar. Auch Auferstehung brauchen wir nicht mehr. Mir wurde gerade erklärt, geht jetzt alles durch künstliche Intelligenz. Da werden dann meine Hirnströme in irgendeiner Cloud gespeichert und dann einem jungen Menschen eingesetzt. Und dann bin ich unsterblich. Ich habe gesagt, vielen Dank, Dankeschön. Wir wollen nicht rechenschaftspflichtig sein für unser Leben. Das verdrängen wir lieber. Oder wir sagen eben wie dieser frisch gebackene Opa, wir haben es verkackt, da kann man nichts mehr machen. Aber hören wir auch die Botschaften Gottes für diese Welt? Ich denke an den Propheten Amos. Weg mit dem Lärm deiner Lieder, ich kann dein Harfenspiel nicht hören. Gerecht dagegen soll strömen wie das Wasser und Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Ersinnt unsere Gottesdienste so, dass Gott das Plärren unserer Lieder nicht hören will, sondern sagt, was macht ihr eigentlich mit der Gerechtigkeit im Land, in unserer Welt? Oder sind das Botschaften, die wir lieber verdrängen? Bei Jesaja heißt es, wir haben eben schon ein Wort von ihm gehört, ein anderes heißt, die im Elend ohne Obdach sind, die führe ins Haus. Wir haben viele Menschen, die elend ohne Obdach sind. Vielleicht, als ich heute Morgen hier durch die Landschaft gefahren bin, nicht so hier auf dem Land, aber gehen Sie mal Hannover Südausgang aus dem Hauptbahnhof. Da sind sie. Machen wir unsere Türen auf oder sagen wir lieber, dafür haben wir die Profis, Diakonie, ich spende gern, ich nehme mich da nicht aus. Oder, wenn ein Fremdling wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken, heißt es im dritten Buch Mose. Wir sind in einer Situation, in der wir zwar ganz gut 1 Million ukrainische Flüchtlinge aufgenommen haben, aber was ist mit denen aus Syrien, aus Afghanistan, dem Iran? Die wollen wir nicht haben. Seit 2014 sind mehr als 25.000 Menschen im Mittelmeer ertrunken. Und jetzt will das Verkehrsministerium die Seenotrettung einschränken. Wo ist unser Aufschrei? Und ja, sie werden nicht mehr lernen, Krieg zu führen. die Schwerter zu Pflugscharen. Was für eine Friedensansage gegen diesen Rüstungswahn, eine Vision. Wir könnten in einer Welt ohne Krieg leben. Stattdessen wird investiert in Rüstung, wie es nur geht, und die Aktien von Rheinmetall gehen durch die Decke. Sie werden gekauft, wie verrückt. Erfolg. Ich habe mit einer Freundin den Nachlass ihres Vaters sortiert, letztes Jahr vor Weihnachten. Da war das Gebetbuch für den deutschen Soldaten im Felde. Da waren auch die 10 Gebote und unter dem 5. Du sollst nicht töten, stand in Klammern, gilt nicht im Kriegsfall. Können wir es uns so einfach machen mit den Geboten, mit dem Wort Gottes, weil es unser Weltbild stört? Und noch schlimmer wird dem Störfaktor, wird es ja bei Jesus. Ja? Liebet eure Feinde. Was hat ihn da geritten? Das ist wirklich zu viel verlangt, eine Zumutung. Und beim Weltgericht soll er gesagt haben, wir begegnen ihm selbst, wenn wir Arme sättigen, Kranke und Gefangene besuchen, Fremde aufnehmen. Das ist ein bisschen heftig. Das spülen wir auch als Kirche dann lieber ein bisschen weich und sagen, Trost und Zuversicht ist gut, aber mit der Gesellschaft hat das nichts zu tun. Aber wir müssen doch diese Botschaften einbringen und sagen, da ist es Gott, wir glauben das. Und deshalb müssen wir was ändern in der Welt, damit wir so leben, wie Gott es uns zutraut. Mich bewegt eine Geschichte vom alten Mose. Sie erinnern sich, schwierige Jugend, Mörder ist er auch gewesen, dann aber führt er das Volk 40 Jahre durch die Wüste. Wirklich eine schwierige Zeit, das Volk murrt immer wieder und Mose muss zusehen, dass er sozusagen die Meute zusammenhält. Und dann macht Gott ihm klar, du wirst das gelobte Land selber gar nicht erreichen, lieber Mose, du wirst sterben vorher. Du darfst aber noch einmal oben auf den Berg Horeb gehen und schauen, wie das gelobte Land aussieht. Jetzt könnte Mose sagen, das ist unfassbar. Ja, 40 Jahre mache ich hier die Arbeit und jetzt sagt er, nö, die letzte Etappe führt uns Josua. Aber Mose hadert nicht. Ganz in Ruhe nimmt er Abschied, er geht auf den Berg und sieht das gelobte Land. Dann stirbt er in Frieden und sagt noch, Josua und dem Volk seid getrost und unverzagt. Ich finde das eine schöne Idee. Am Ende des Lebens, ich werde demnächst 65, nochmal auf so einen Berg zu steigen, zurückzublicken vielleicht, was war, und dann nach vorne zu blicken, eine Zukunft für die kommenden Generationen zu sehen, die voller Hoffnung ist. Ein Land, wo Milch und Honig fließen, nicht Schwarzbrot und Wasser, nein, die ganze Fülle. Milch und Honig, Freiheit, ein gelobtes Land. Da soll man nicht in Frieden sterben können? Aber dann müssen wir sagen, so gelobt war das Land ja nun auch nicht. Wer die Bibel ein bisschen kennt, ja, die Mauern von Jericho fallen zwar, aber es wird schwer für das Volk Israel, sich durchzusetzen. Es wird im ganzen Alten Testament von den Kämpfen, Auseinandersetzungen erzählt. Und wenn wir ganz schnell springen, kommen wir bis ins Jahr 70 nach Christus. Die Juden werden vertrieben aus Israel, Palästina. 1948, fast 2000 Jahre später, wird ein neuer Staat gegründet, innen zerrissen, von außen bekämpft. Was ist denn das für ein gelobtes Land, könnten wir uns fragen. Es ist ein Bericht darüber, dass der Mensch die Vision, die Hoffnung nicht verliert. Wir könnten diesen Stachel im Fleisch, wir könnten anders leben, tatsächlich in Frieden, so dass alle, wie Bette Midler singt, genug zu essen haben, dass die Menschen in Frieden leben. Karl Marx meinte ja, mit sowas betäuben sich Menschen, ja, Opium des Volkes, weil wir es nicht ertragen, wie die Welt ist, müssen wir uns betäuben mit Religion und sagen, da ist schon irgendwo ein Gott, damit wir überhaupt leben können. Ich sehe das anders. Ich denke, unser Glaube, dass Gott da ist, God is watching us, Gott sieht diese Welt, Gott hat diese Schöpfung wunderbar geschaffen, das ist unser Stachel, unsere Ermutigung zu sagen, da wo ich kann, will ich mein kleines Teil beitragen, anders zu leben, Hoffnung in der Welt zu säen, dass wir ein gelobtes Land, wenigstens die Spuren davon, doch hier in dieser Welt, auch hier in Heslingen, in Niedersachsen, in der Welt, doch setzen können. Ich weiß, dass es da Rückschläge und Enttäuschungen gibt. Und wenn man älter wird, denkt man manchmal, lohnt sich das überhaupt noch? Aber die Bibel ist ja ein realistisches Buch. Ja? Die Bibel weiß davon, dass Menschen fehlbar sind, verführbar. Gleich das erste Menschenpaar lässt sich verführen durch so eine komische Schlange, weil sie neugierig sind. Und dann kommt das erste Kinderpaar und einer erschlägt den anderen. Und dann bauen sie größenwahnsinnig einen Turm, weil sie bis in den Himmel kommen wollen. Der Mensch ist verführbar, der Mensch neigt zur Gewalt und der Mensch ist größenwahnsinnig. Und trotzdem, das ist das Dennoch unseres Glaubens, trotzdem glauben wir, es wäre anders möglich. Einer, der diese Rede aufgenommen hat und den ich sehr bewundere, ist der Baptistenpfarrer Martin Luther King. Am 3. April 1968 sagte er: Ich bin auf dem Gipfel des Berges gewesen. Ich habe das gelobte Land gesehen, deshalb mache ich mir heute Abend keine Sorgen. Ich würde gerne lange leben. Langlebigkeit hat ihren Wert. Aber darum bin ich nicht besorgt. Ich möchte Gottes Willen tun und Gott hat mir erlaubt, auf den Berg zu steigen. Ich habe das gelobte Land gesehen. Vielleicht gelange ich nicht dorthin mit euch. Aber heute Abend sollt ihr wissen, wir werden als ein Volk das gelobte Land erlangen. Und deshalb bin ich heute Abend glücklich. Ich mache mir keine Sorgen um irgendetwas, denn meine Augen haben das gelobte Land und die Herrlichkeit des Herrn gesehen. Am nächsten Tag wurde er ermordet. Was für eine Rede! Er hat das gelobte Land gesehen, er hatte Rassismus erlebt, Verfolgung, war mehrfach im Gefängnis. Und trotzdem hat er diese Hoffnung gehabt, dass seine vier Kinder in einem Land ohne Rassismus, in Frieden, mit einem Ende des Vietnamkriegs aufwachsen könnten. Natürlich, wenn wir die USA heute sehen, der Rassismus ist nicht überwunden. Aber diese Hoffnung ist wach immer wieder, wo Menschen gegen Rassismus, gegen Gewalt antreten. Hoffnungsbilder von Freiheit. Da lassen sich Menschen antreiben, in der Nachfolge des Jesus von Nazareth, ihren Mann, ihre Frau zu stehen, gegen Feindbilder anzutreten und diese Spur vom gelobten Land durch die Wüstenzeiten durchzulegen. Träumer und Visionäre, Träumerinnen, Visionärinnen werden oft als Spinner angesehen. Aber das Beispiel von King und von Mose natürlich auch, das Beispiel des Jesus von Nazareth zeigen doch, dass Menschen, die beharrlich diese Spur von Gottes Möglichkeiten in der Welt legen, dass die Welt auch verändern. Natürlich sind Propheten nicht gerne gesehen. Ja, Schwerter zu Pflugscharen, da wird gesagt, das sind doch Träume und Träume sind Schäume. Aber Martin Luther King hat auch Träume hinterlassen. Ich habe einen Traum, dass eines Tages meine vier kleinen Kinder in einer Nation leben werden, in der sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilt werden. Eine kleine Klammer zu Martin Luther King möchte ich Ihnen gerne mitbringen. Ich habe ein Büchlein über ihn geschrieben, das heißt, ganz anders könnten wir leben, weil er voller Visionen war, dieser junge Mann. Er hatte eine besondere Beziehung zu Deutschland. Sein Vater, dessen Großvater noch Sklave war, kam 1934 zum Weltkongress, nicht der Imker, aber der Baptisten nach Deutschland. Er hatte sich hochgearbeitet vom Hilfsarbeiter in einer Autowerkstatt zum Prediger der Ebenezer Baptist Church in Atlanta. Und er war dann in Deutschland so beeindruckt von Martin Luther und seinem Erbe, dass er einfach, das geht in Amerika, den Namen Martin Luther King annahm und seinen Sohn Michael einfach umbenannte in Martin Luther. Das mag uns merkwürdig vorkommen, aber ich finde, dass dieser Baptist so eine Leidenschaft für Luther gezeigt hat, die er einfach zum Namenswechsel auch des Sohnes benutzt hat. Und Jahre später, 1964, hat Willy Brandt Martin Luther King eingeladen nach Berlin. Er wollte nach Ost-Berlin, aber die Amerikaner wollten das verhindern. Die wollten nicht, dass es Spannungen mit der DDR gibt und nahmen ihm den Pass ab. Ich finde das so eine schöne Geschichte. Aber er hatte eine Kreditkarte von Barclays Bank. Die hat er am Checkpoint Friedrichstraße vorgezeigt und sie ließen ihn rein in die DDR. Ja, er sagt immer, Barclays Bank hat mir ermöglicht, die DDR zu sehen. Er hat dann eine Ansprache gehalten in der absolut überfüllten Marienkirche in Ost-Berlin und Menschen, die das erlebt haben, Ostdeutsche, haben mir gesagt, das hat mich die ganze DDR-Zeit getragen, bis die Mauer gefallen ist. Das sind doch Hoffnungsvisionen, die er hinterlassen hat, die Menschen bewegt haben bis 89 und hoffentlich bis heute und darüber hinaus, dass dieser Ruf keine Gewalt den King in die Welt gesetzt hat, in der DDR aus diesem Ereignis Wurzeln geschlagen hat, bis zu einem Weg, der die Mauer zersprengt hat. Ja, wenn wir die Propheten lesen, die Botschaft des Jesus von Nazareth hören, wird uns klar, was Martin Luther King verstanden hatte. Wir könnten anders leben. Da wird uns eine Kontrastgesellschaft gezeigt. Nicht selig sind die Börsenmakler, die Durchsetzungsfähigen, die mit den Ellenbogen, sondern selig sind, die sanften Herzens sind, reinen Herzens, sanftmütig, barmherzig, mit einer Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Frieden. Eine Kontrastgesellschaft. Und wenn diese selig gesprochen werden, die geistig Armen, die nicht den großen Durchblick haben, sondern die liebevoll mit Menschen und der Schöpfung umgehen, dann sehen wir etwas von dem Blick Gottes auf diese Welt. Gott blickt anders auf diese Welt als die Welt des Reichtums, des Kapitalismus, des Fortschritts. Wir müssen nicht von dem ausgeben, was wir haben, besitzen, beherrschen, ausbeuten, sondern from a distance, aus Gottes Blick auf diese Welt, aus der Entfernung, sehen wir diese wunderbare Welt, die uns geschenkt ist, diese Schöpfung, die wir bewahren können. Ich habe mir natürlich überlegt, ob ich Ihnen einen Choral mitbringe, befiehl du deine Wege, den lieb ich sehr, oder geh aus mein Herz und suche Freud. Aber dann dachte ich, überrasch Sie mal mit was ganz anderem. Bette Midler, from a distance, God is watching us. Gott sieht uns aus der Entfernung. Wir könnten die Erde mit den Augen Gottes sehen, in den wunderbaren Farben, diese herrlichen Flüsse, diese Natur. Und dann schauen wir den Feind an, von dem uns erklärt wird, das ist dein Feind, und sagen, eigentlich siehst du doch aus wie ein Freund. Und dann erhebt sich diese Stimme des Friedens, diese Stimme der Hoffnung. Wir könnten anders leben. Wer Gott nicht aus dieser Welt vertreibt, kann den Blick Gottes auf die Welt wagen. Und dann können wir Christinnen und Christen uns ermutigt fühlen, diese Hoffnung weiterzugeben an unsere Kinder und Kindeskinder. Ich habe das gelobte Land gesehen. Ich bin auf dem Berg gewesen. Ja, wir haben nicht Wüste vor uns, sondern es gibt gelobtes Land. Wir brauchen Hoffnung. Ich würde sagen, ein Volk ohne Hoffnung und eine Christenheit ohne Hoffnung sind doch nicht glaubwürdig. Wir können etwas weiter sagen davon. Ja, es gibt die Chance, anders zu leben. Also, lasst uns aufbrechen. Lasst es uns wagen in kleinen Schritten, denn viele kleine Leute, die kleine Schritte gehen, können etwas verändern. Also, aufbrechen. Kleine Schritte der Hoffnung gehen und gerne auch dabei Hoffnungslieder singen. Amen.